Menschen sind verunsichert und greifen dann eben auch zu Sonnenschutzcremes. Wobei man sagen muss, am allerbesten ist es natürlich, irgendwo im Schatten oder im Halbschatten zu sitzen.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Sonnenschutz und Pflanzenkraft. Ich bin Elfi Rodatus, Redakteurin des Magazins Der Heilpraktiker. Und ich spreche heute mit der Expertin Professor Dr. Michaela Döll.
Hallo liebe Michaela, ich freue mich sehr, dich heute als Podcast-Gast hier begrüßen zu dürfen. Stell dich doch unseren Zuhörern einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Professor Dr. Michaela Döll. Ich bin Naturwissenschaftlerin und komme aus den Bereichen Biologie, Pharmazie und Lebensmittelchemie. Ich bin seit weit mehr als 20 Jahren in der Naturheilkunde und in der Komplementärmedizin und vor allen Dingen auch in der orthomolekularen Medizin zu Hause. Habe mich da immer schon engagiert im Rahmen von Vorträgen auf Kongressen und Weiterbildungen für Therapeuten. Und publiziere eben auch seit langer Zeit schon immer in Fachzeitschriften und schreibe Bücher, weil mir das eben auch ein Anliegen ist, komplexe Sachverhalte für die Allgemeinheit in einem leicht verständlichen Ton zugänglich zu machen. Und so ergibt sich einfach ein sehr rundes Bild aus vielen Fachbereichen, die mir dabei helfen, eben auch Dinge vielleicht mal anders darzustellen in der Naturheilkunde und natürlich das Ganze auch breit gefächert und mit vielen wissenschaftlichen Studien fundiert zu erläutern. Das ist mir natürlich im Fachbereich eben auch ein besonderes Anliegen.
Ja, gerade wenn man aus der Wissenschaft kommt, ist das, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und zum Glück wird ja inzwischen auch in viele Bereiche geforscht. Und es gibt da auch was zu berichten und etwas, worauf man aufbauen kann. In deinen letzten Publikationen, die wir auch bei uns im Heft hatten, waren jetzt die Themen auch nicht mehr ganz klassisch orthomolekularmedizinisch, also Vitamine und Mineralstoffe, sondern mehr so in den Bereich sekundäre Pflanzenstoffe, weitere Nahrungsbestandteile, also Spermidin hatten wir. Wie kommt da der Fokus-Shift bei dir? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Elfi. Also es ist natürlich so, dass diese klassische orthomolekulare Medizin, wie du schon anklingen lässt, sich ausschließlich mit den Mikronährstoffen befasst. Ich komme aber aus dem Bereich der Forschung, pharmazeutische Biologie. Das heißt, ich habe viele Jahre im Bereich der Pharmazie Forschung betrieben, für diverse Firmen eben auch, die Phytotherapeutika anbieten. Und ich habe natürlich vor 30 Jahren schon gelernt, was Pflanzen eigentlich können und inwieweit sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe die Wirksamkeit von den klassischen Mikronährstoffen sehr, sehr gut ergänzen können in der Wirkung. Und grundlegend muss man sagen, sind eben sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe in ihrer Wirkung noch breiter und interessanter auch als das, was wir von den klassischen Vitaminen zum Beispiel kennen. Und das macht das Ganze natürlich spannend. Und gerade die von dir auch angesprochene Forschung ist in dem Bereich, läuft die auf Hochtouren. Ich bin ja auch Professorin im Fachbereich Lebensmittelchemie an der TU Braunschweig. Wir befassen uns intensivst eben auch im Rahmen von Promotionsarbeiten, von Doktorarbeiten mit den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Dort werden diese isoliert. Wir arbeiten mit Toxikologen, mit Immunologen zusammen und es wird natürlich dann auch geprüft, was können die denn, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe? Und das ist einfach wirklich sehr, sehr spannend.
Da hast du jetzt schon ein tolles Schlagwort gebracht für mich. Es wird isoliert, weil ja immer so dieser Diskurs auch ist, gerade wenn es um Phytotherapie geht, die ganze Pflanze oder nur bestimmte Pflanzenstoffe. Ich meine, für die Wissenschaft ist es unglaublich wichtig, erstmal zu gucken, was der einzelne Stoff macht. Aber wo bist du denn da auf diesem, ich sag mal, Spektrum an Meinungen verortet?
Also ganz genau, da stecken jetzt viele richtige Denkansätze drin. In der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir erstmal wissen müssen, was macht denn zum Beispiel ein Beta-1,3-1,6-Glucan aus dem Vitalpilz? Ja, das ist ja so eine tragende Komponente. Oder was machen beispielsweise Anthocyane in einem Pflanzenextrakt? Aber sehr oft ist es dann doch der gesamte Wirkstoff Reigen eines Pflanzenextraktes, der eben zu bevorzugen ist gegenüber einem einzelnen isolierten, hochdosierten Pflanzeninhaltsstoff, weil das in der Natur natürlich schon so gedacht ist und eben auch in Pflanzen so funktioniert, dass auch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sich im Grunde genommen in ihrer Wirksamkeit sehr gut ergänzen. Und selbst wenn jetzt natürlich ein isolierter Inhaltsstoff für sich per se auch gute Wirkungen zeigt, dann kann diese gute Wirkung noch verbessert werden, indem man eben den Gesamtextrakt wählt und dadurch diese Wirksynergismen auch ausnutzt.
Ja, okay, spannend. In eine ähnliche Richtung habe ich mich auch über die letzten Jahre verortet. Ich fand irgendwann mal das Bild sehr, sehr schön, dass das der Unterschied ist zwischen einer einzelnen Geige und einem ganzen Orchester. Ja, ich meine, man hat es schon rausgehört, dass du für das ganze Thema brennst. Wir wollen uns jetzt für diese Folge als Themenfokus die Haut im Sommer und dabei auch den Sonnenschutz durch Pflanzen und sekundäre Pflanzenstoffe ein bisschen genauer angucken. Was ist denn allgemein jetzt so dein Verständnis? Was sind die Herausforderungen für Haut im Sommer und welche Formen von Sonnenschutz gibt es?
Ja, das Thema Sonnenschutz wird momentan kontrovers diskutiert. Wir alle wissen ja, dass die Sonneneinstrahlung intensiver geworden ist und wir uns natürlich auf der einen Seite schützen müssen vor UV-bedingten Hautschäden. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich so, dass wir die Sonne auch brauchen, um eben das Vitamin D bilden zu können. Viele Menschen sind verunsichert und greifen dann eben auch zu Sonnenschutzcremes, wobei man sagen muss, am allerbesten ist es natürlich irgendwo im Schatten oder im Halbschatten zu sitzen. Dann braucht man nicht ganz so viel Sonnenschutz oder eben keinen Sonnenschutz. Und was hier problematisch ist, sind eben die Zutaten in diesen Sonnencremes. Das sind größtenteils Synthetika, die eben auch zellgängig sind und auch toxisch sein können. Und ja, insofern muss man da sehr, sehr kritisch sein und Produkte auswählen, die eben frei sind von Titandioxid, frei von Nanopartikeln und nach Möglichkeit eben auch einen mineralischen Filter verwenden, UV-Filter. Und eben nicht die synthetischen Filter, die dann ganz oft noch ein Xenoöstrogenpotenzial haben. Ja, die können also auch den Hormonhaushalt stören. Das ist wirklich ein großes Problem, muss man sagen. Und da helfen natürlich auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, um aufs Thema wieder zurückzukommen. Antioxidantien sind hier ganz, ganz wichtig, weil uns natürlich die UV-Strahlung auch einen erhöhten oxidativen Stress beschert. Und viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wirken halt sehr gut antioxidativ, wie beispielsweise die Polyphenole, die wir ja als Phenolsäuren und Flavonoide, das sind die zwei großen Gruppen, kennen. Die helfen uns natürlich für den inneren Sonnenschutz, wenn wir sie aufnehmen. Wenn es wirklich ein äußerer Schutz werden soll, dann verwende ich persönlich ein einziges Produkt, das für mich auch in Frage kommt, das all diese Kriterien erfüllt. Und das ist eben eine Naturkosmetik. Das Produkt ist das I plus M von Berlin und das ist eben mit mineralischen Filtern, frei von Konservierungsmitteln, frei von Nanopartikeln. Und das ist für mich das Einzige, was dann eben auch akzeptabel ist. Ansonsten, wie gesagt, innerer Schutz mit Pflanzenextrakten, die eben antioxidativ wirken. Das ist auch eine gute Empfehlung. Man hat früher mal Beta-Carotin hochdosiert empfohlen, so in Vorbereitung für die Sonne. Davon ist man mittlerweile abgekommen, weil man eben gerade bei den Antioxidantien lernen musste, dass die voneinander abhängen. Und wir haben ja vorhin schon von diesem gesamten Wirkstoffreigen des Pflanzenextraktes gesprochen. Und so ist es eigentlich auch bei den Antioxidantien. Ja, wir brauchen ein ganzes Team, weil die voneinander abhängen in ihrer Wirkweise. Und wenn ich nur so ein hochdosiertes Einzelprodukt verwende, dann habe ich mit gesundheitlichen Nachteilen zu rechnen. Dann habe ich nämlich keine antioxidative Wirkung, sondern eine prooxidative Wirkung zu erwarten. Sollte man eben auch bei der Anwendung berücksichtigen.
Okay, zwei Gegenfragen. Für mich fürs Verständnis, vielleicht ist da noch jemand drüber gestolpert. Mineralischer Sonnenschutz, das sind die Cremes, die so einen weißen Film hinterlassen. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, genau. Das ist ganz oft Zinkoxid, wobei man da mittlerweile auch wirklich innovative Verbesserungen hat. Man ist also nicht mehr, man sieht nicht mehr aus wie gekalkt, wenn man so etwas verwendet, sondern das ist wirklich akzeptabel. Also das sind inzwischen Formulierungen, die eben nicht ganz so eine dicke Schicht auf der Haut hinterlassen. Und ja, also für mich persönlich ist es einfach so, ich störe mich dann auch nicht daran, vielleicht unter Umständen doch ein bisschen weißlich auszusehen und habe halt eben dafür nicht diese synthetischen Filter mit all ihren gesundheitlichen Nachteilen.
Ja, das ist ja dann die Abwägung, die jeder für sich selber treffen muss. Die zweite Sache, was mir immer noch so im Hinterkopf schwirrt, wo immer mehr drauf eingegangen wird, ist, dass eine starke Sonnenexposition zu einer verfrühten Hautalterung führen kann. In meiner Logik wäre das jetzt auch auf die oxidativen Herausforderungen vom Stress zurückzuführen, weil das dann halt einfach Schäden hinterlässt, die dann das Bild einer Hautalterung hinterlassen. Bin ich da richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Nee, absolut. Also es ist eigentlich genau dieser oxidative Stress, der durch die UV-Strahlung hervorgerufen wird, der eben dann zu DNA-Strangbrüchen in den Zellen führen kann, zum vorzeitigen Absterben von Zellen führen kann und natürlich auch zu einer Zelldegeneration in der Haut beiträgt und damit zu einer vorzeitigen Alterung. Wir sprechen jetzt nicht, und das ist natürlich auch ein Thema, von Austrocknung. Ja, also auch das ist dann natürlich ein Thema, dass die Haut eben durch die UV-Strahlung auch eine gewisse Trockenheit erfährt. Und das ist natürlich auch nicht förderlich, wenn ich irgendwie jung und vital aussehen will.
Okay, das heißt, man könnte dann dagegen wirken, genug trinken, vielleicht mal mit einem sanften Öl dran gehen, um da quasi die Rehydrierung zu gewährleisten und genug Pflanzen zu sich nehmen, um den oxidativen Stress gegenzuwirken. Und dann mäßige Sonneneinstrahlung durchaus in Ordnung. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau, ganz genau. Also das wäre so mein Konzept. Ja, und wenn eine Sonnencreme, dann eben eine, die wirklich all diesen Kriterien entspricht.
Mhm. Hast du so drei Lieblingspflanzen, wo du sagst, da sind viele Sachen drin, die antioxidativ sind, die vielleicht auch noch erfahrungsgemäß oder studientechnisch besonders in der Haut auch antioxidativ wirksam sind, wenn es sowas gibt?
Ja, also ich bin einfach begeistert von Beerenfrüchten und Beerenfruchtextrakten, weil die natürlich zu den zuckerarmen Fruchtsorten zählen. Und das sind eben meistens doch, ist ein sehr, sehr hoher Gehalt an Polyphenolen enthalten, die eben dann eine sehr gute, effiziente antioxidative Wirkung für uns bereithalten. Und im Moment ist ja auch Beerenzeit oder die Beerenzeit geht jetzt gerade los. Also ich würde empfehlen, richtig zuzuschlagen. Ansonsten finde ich eben auch Kräuter ganz toll. Kräuter und Gewürze, die haben auch eine ganze Reihe von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die antioxidativ wirken können, aber auch antientzündlich wirken. Und so ein Sonnenbrand, der hat natürlich auch ganz viel mit Entzündungen in der Haut zu tun. Also deswegen auch Kräuter und Gewürze finde ich auch ganz toll.
Okay, also dieses ganz klassische Sommeressen, erst, weiß nicht, ein Salat mit ganz, ganz vielen italienischen Kräutern. Und Olivenöl hat ja auch nochmal viele Polyphenole, wenn es ein gutes ist. Und dann als Nachtisch Beeren mit Quark oder sowas.
Gute Idee. Und auch beim Grillen gibt es noch einen Tipp abzugeben hier, Elfi, weil häufig ist ja eben auch das Grillgut dann doch in irgendeiner Form ein bisschen dunkler oder dunkel geworden. Das ist ja, das wissen wir ja alle, das sind ja diese Benzpyrene, die eine karzinogene Wirkung haben. Aber wenn das Grillgut jetzt mit diesen Kräutern stark mariniert ist, dann hebt sich diese toxische Wirkung der Benzpyrene teilweise durch die Kräuter auf. Also das ist auch eine interessante Sache, dass man eben mit Hilfe von Kräutern quasi ein gesundes Grillen praktizieren kann.
Ja, also wieder dieses Ding, man kombiniert verschiedene Sachen in der Ernährung und dadurch ergibt sich eine insgesamt gesündere Wirkung. Richtig. Dann kann man sich auch mal einen Fehltritt besser leisten.
Stimmt.
Hast du ansonsten noch so allgemein ein, zwei Tipps für Problemhaut? Es gibt ja genug Menschen, die mit Ekzemen, Neurodermitis und keine Ahnung was mehr Herausforderungen haben. Und das ist ja oft dann auch im Sommer nochmal einerseits sichtbarer, weil ja die Sachen kürzer werden, aber auch durch das Austrocknen nochmal spürbarer. Gibt es da auch irgendwie ein, zwei Pflanzen, die besonders hilfreich sind?
Also wenn man mit so Hautirritationen zu tun hat, dann gibt es eigentlich zwei Empfehlungen, jetzt unabhängig von Pflanzen. Erstmal zwei grobe Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist die, dass man wirklich auf das Darmmikrobiom achtet, dass man untersuchen lässt. Meistens wird man da fündig mit einer Fehlbesiedlung, wenn man mit Hautirritationen zu kämpfen hat. Und das andere ist eben, dass man natürlich bei der Hautpflege auch ein bisschen aufpassen muss, dass man die Haut nicht überpflegt. Ja, viele neigen ja dazu, viele Frauen noch mehr irgendwie Cremes zu verwenden und das ist meistens kontraproduktiv. Also darauf achten, auf das Darmmikrobiom achten und dann natürlich auch hilfreich, eine antientzündliche Kost zu praktizieren. Und da kommen ja wiederum ganz viele Pflanzen eigentlich in Frage, die ich mir auf den Teller laden kann, die antientzündlich wirken. Da sind wir wieder bei den Gewürzen, wir sind wieder bei den Kräutern, wir sind wieder bei den Beeren, aber eben auch bei vielen Gemüsesorten, die antientzündlich wirken, wie zum Beispiel Kresse oder Radieschen oder Brokkoli oder Kohl, sowas in die Richtung. Also wirklich schauen, dass man eben die guten Öle auch verwendet. Da hast du das Olivenöl schon genannt. Man braucht natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren, die antientzündlich wirken, auch für die Haut. Und man sollte so pro-entzündliche Lebensmittel vermeiden. Also das sind die üblichen Verdächtigen. Ausgemahlenes Getreide, Süßigkeiten, zu viel falsche Öle. Also da kommt beispielsweise das Sonnenblumenöl oder auch das Distelöl. Ist alles gut gemeint, aber das sind dann in dem Fall die falschen Öle. Also das ist im Grunde genommen ein Gesamtpaket, wenn ich mit Hautproblemen und vorzeitiger Hauttrockenheit zu tun habe, dann muss ich eigentlich so ein ganzes Konzept anwenden, das den ganzen Körper mit einbezieht und eben nicht nur eine topische Anwendung von irgendwelchen Cremes, das verhilft nicht zu einem guten Ergebnis.
Oder zumindest nicht zu einem dauerhaften wahrscheinlich. Und das ist ja das Ziel der Naturheilkunde, an die Ursache rangehen und von der Basis aufbauen und dann verschwinden früher oder später die Symptome. Okay, aber das war jetzt ein super Überblick. Ich finde es immer wieder spannend, dass man halt bei vielen Fragestellungen am Ende wieder auf diese Kombination kommt. Dieses Ernährung plus noch ein paar Nährstoffe vielleicht extra plus das Mikrobiom und antientzündlich. Damit macht man wenig falsch, wenn man sich das alles erstmal anguckt, finde ich.
Ja, das ist richtig. Also gerade dieses Thema Entzündung, das ist ja mittlerweile auch wirklich überall angekommen. Ich habe 2004 übrigens das erste Anti-Entzündungsbuch veröffentlicht in Deutschland. Das hieß damals Entzündungen, die heimlichen Killer. Da habe ich die Problematik aus einem Forschungsaufenthalt aus den USA mitgebracht. Und inzwischen gibt es von mir eben auch dazu erweiterte Auflagen. Das heißt jetzt das Anti-Entzündungsbuch. Aber damals eben Entzündungen, die heimlichen Killer, so war der Ersttitel meines Buchs, das hat's dann schon auch getroffen, ja. Also wir kommen immer wieder auf die Entzündungen zurück, wir kommen immer wieder auf den oxidativen Stress zurück und das sind zwei pathogenetische Mechanismen, die eben bei ganz, ganz vielen Erkrankungen wirklich eine große Rolle spielen. und eben auch bei gesundheitlich relevanten Befindlichkeitsstörungen oder Beeinträchtigungen. Also immer wieder kommt man auf diese zwei großen Faktoren zurück.
Ja, und man kann beide mit viel frischer Kost, noch ein paar extra Pflanzen eventuell und ganz viel Kräutern und Gewürzen gut entgegenwirken, auch noch lecker.
Genau, lecker ist wichtig, Genuss ist auch wichtig, jawohl.
Genau, man muss die Rezepte finden, die für einen funktionieren, damit es dann auch Freude macht, so zu essen und das keine Strafe ist.
Und dass man auch dabei bleibt, ja. Die kurzfristigen Geschichten, die bringen ja nichts.
Absolut, da kann ich ein Lied von singen. Ich habe einiges ausprobiert und es hat eine Weile gedauert, bis ich meine Lösung gefunden habe. Dann hätte ich so gegen Ende noch ein paar Fragen für dich, die wir allen stellen.
Ja.
Zum einen, was sind so deine großen Tops und Flops gewesen in deiner Berufstätigkeit mit Pflanzen?
Ja, also die Problematik bei Pflanzen, die grundlegend eben auch während meiner Forschungstätigkeit aufgeploppt ist, ist natürlich die, dass eben auch Pflanzen bekanntermaßen eine toxische Wirkung entfalten können. Warum ist das so? Ja, dass wir sprechen ja in der Biologie, du bist ja auch Biologin, wir sprechen in der Biologie von den sogenannten Phytoalexinen. Das sind Substanzen, die machen die Pflanzen, um sich zu schützen vor Bakterien, Viren, Pilzen, vor UV-Strahlung, vor Luftschadstoffen. Und das ist klar, dass die zum Teil natürlich auch mal ein toxisches Potenzial haben können. Und wenn man sich da Pflanzen anschaut, ich sehe zum Beispiel auch immer wieder die Empfehlung, und da bin ich sehr vorsichtig, muss ich sagen, und das gehört eben zu einem Highlight, das ich mit Pflanzen kennengelernt habe. Der Salbei wird ganz oft empfohlen. Der Salbei hat viele positive Wirkungen, aber der Salbei enthält eben auch den zelltoxischen Stoff Thujon. Und man muss einfach immer, auch bei Pflanzen, ein bisschen genauer hinschauen. Die haben oder können eine pharmakologische Wirkung entfalten, aber viel hilft nicht immer viel. Und ich muss da auch bei den Pflanzen immer ein bisschen aufpassen, wie die Dosierung von Pflanzenextrakten aussieht und wie das Gesamtprofil der Inhaltsstoffe von Pflanzen aussieht. Und so kommt man immer mal wieder natürlich darauf, dass eben Pflanzen vielleicht auch Substanzen enthalten können, die der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. Aber das ist eher die Ausnahme, muss man sagen. Und das war schon so eine Erkenntnis im Zuge auch meiner Forschungstätigkeit. Ja, und wenn man so will, dann das als Flop. Und Top, würde ich sagen, ist einfach der Kenntnisgewinn oder der Zuwachs an Kenntnissen im Bereich des Potenzials der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe aus der Forschung. Also da kommt so viel mittlerweile, dass man einfach immer nur noch weiter erstaunt sein kann. Und wenn ich mir also unsere Forschungstätigkeiten in Braunschweig anschaue, dann muss ich sagen, egal ob das jetzt der Safran ist oder ob das irgendeine Gewürzpflanze sonstiger Art ist, ob das die Beerenpolyphenole sind, es kommen so viele interessante, innovative Neuigkeiten zum Gesundheitspotenzial von Pflanzen, ja, dass es berechtigt ist, auf eine pflanzenbetonte Kost zu verweisen. Das ist einfach die gesündeste Ernährungsform überhaupt.
Ja, das macht ganz, ganz viel Sinn. Beide Punkte, und bei mir im Kopf sitzt darüber zusammen, wenn ich in der Menge bleibe, die man essen würde, dann habe ich wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile. Man würde sich ja auch nicht freiwillig nur noch von Salbei ernähren den ganzen Tag.
Ja, aber wenn ich dann manchmal so auf Social Media gucke, ja, dann wird sowas propagiert, Salbei-Tee den ganzen Tag trinken gegen Schwitzen und so. Ich muss sagen, also da sind wir Biologen natürlich zurückhaltender, weil wir eben auch die andere Seite von Pflanzen kennen. Und man muss schon wissenschaftlich fundiert auch in diesen sozialen Medien berichten. Das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen. Deswegen bin ich im Übrigen auch auf Instagram unterwegs. Man kann meinen Namen eingeben und meinen Kanal finden. Und ich muss immer wieder auch Gegendarstellungen als Kommentar absetzen, weil mich das dann einfach stört, wenn so Halbwahrheiten zu Pflanzen gepostet werden.
Ja, ganz wichtige Sache. Wir werden deine sozialen Medien auf jeden Fall unten unter der Folge verlinken. Dann müssen die Leute auch gar nicht suchen gehen. Das wird es bei der Folge sichtbar dabei geben. Und gibt es eine Falschinformation zu sekundären Pflanzenstoffen, die dir immer wieder über den Weg läuft und die du immer wieder richtig stellst in diesem Zusammenhang?
Ja, also es gibt natürlich sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die auch mal problematisch sein können. Da kennen wir Beispiele wie die grünen Bohnen. Ja, dann müssen wir eben Bohnen auch abkochen, um diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zu inaktivieren. Das Solanin von den Kartoffeln, das muss man natürlich entfernen. Also es gibt natürlich im täglichen Umgang mit Pflanzen auch vieles, was man berücksichtigen muss. Und da muss man natürlich auch drauf verweisen, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit einem einzelnen sekundären Pflanzeninhaltsstoff große Probleme erfahren habe oder auch in der Forschung das gesehen habe.
Okay, also es ist die Summe und die Vielfalt, die dann zur Verwirrung sorgt.
Vielfalt, ganz genau. Und die Konzentration, absolut, ja.
Dann als letzte Frage. Hast du einen Geheimtipp für ein gesundes Leben, den du selber befolgst?
Ja, also wenn man sich, und das tun wir ja im Zuge dieser Langlebigkeitsforschung eigentlich immer mehr, wenn man sich an diese blauen Zonen, die Blue Zones, die es weltweit gibt, mit vielen, vielen über 100-jährigen oder hochaltrigen Menschen, wenn man sich das anschaut, und das habe ich eben getan, auch in meinem Buch Gute Gene sind kein Zufall, da geht es um das Thema Epigenetik, da habe ich auch ein ganzes Kapitel über diese Blue Zones. Was machen die Menschen richtig? Versuche ich mir ein Beispiel zu nehmen. Die Menschen essen nicht zu häufig am Tag, sie essen nicht zu viel und sie bewegen sich ausreichend, sie gehen nicht in Rente, sie sind immer aktiv, ja, und beschäftigen sich mit Dingen. Und sie bewegen sich ausreichend und vor allen Dingen, sie sind sozial eingebunden bis ins hohe Alter. Sie werden nicht alleine gelassen. Und wir können uns da einfach wirklich in all diesen Bereichen ein Beispiel nehmen und es versuchen, besser zu machen. Also ich orientiere mich mittlerweile sehr stark an diesen Kriterien und kann das auch nur empfehlen. Es ist ein Gesamtpaket. Es ist nicht nur die Ernährung, es ist nicht nur die Bewegung. Es ist auch das sich wohlfühlen, dankbar sein können, sich bescheiden können und eben auch ein soziales Umfeld haben, das einem mitträgt. Das wird immer wieder vergessen, wenn es um Ernährungsempfehlungen geht und um das gesunde Altwerden. Aber eben dieses soziale Umfeld ist mindestens genauso wichtig wie eine vernünftige Ernährung.
Ja, und da muss man genau wie bei der Ernährung möglichst früh anfangen, damit man da eine stabile Grundlage hat, weil mit 70 anfangen noch schnell jemanden zu kennen, der einem Halt gibt, ist dann schwieriger.
Genau. Also das muss gepflegt werden, da muss Zeit investiert werden und zwar rechtzeitig.
Alles klar. Das war auf jeden Fall ein guter Tipp und viele Denkanstöße, denke ich, für die Hörer hier in der Folge. Ich danke dir, Michaela, für deine Zeit und dein Wissen.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir euch auch die Informationen zu unserer Expertin und Naturheilkunde kompakt hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.